Hast du schon mal Angst davor gehabt, mit deinem Hund zu spielen? Hast du Angst davor gehabt, dass du im Spiel Dinge zulässt oder Dinge passieren, die du eigentlich nicht haben willst? Dass Spielen Jagdverhalten vergrößert oder dass das Knurren im Spiel schwierig ist, dass dein Hund dadurch Dinge lernt, die du eigentlich nicht sehen willst? Und hat man dir das vielleicht sogar erzählt? Dann herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Lass uns gemeinsam dahin gucken, warum die meisten Mythen über Spielen absoluter Nonsens sind und warum du unbedingt lernen solltest, mit deinem Hund zu spielen. Hi, ich bin Anne Bucher, Gründerin von Anders mit Hund und bekennender Spiele-Fan mit Hunden. Ich liebe es, mit Hunden zu spielen und ich liebe es, wenn Mensch und Hund beim Spielen auch richtig die Sau rauslassen. Und dabei ist fast alles erlaubt. Warum das so ist, warum man dir vielleicht trotzdem erzählt hat, dass das No-Go ist und es in dir arbeitet und du dich jetzt vielleicht fragst, ob das denn wirklich erlaubt sein kann, da wollen wir heute genau hingucken. Und ich möchte dir aufzeigen, wie das Spielen deine Beziehung mit deinem Hund fördern, euer Wohlbefinden fördern und vor allen Dingen eure Kommunikation unterstützen und viele natürliche Bedürfnisse deines Hundes befriedigen kann. Vor einigen Jahren hatte ich Sibylle und Saba im Training. Saba, das war so eine richtig flotte Terrierhündin, so ein bisschen raues, struppiges Fell, immer dafür da, in irgendwas reinzupacken. Sobald sie was gesehen hat, wo man hinterherrennen und dann reinpacken und kräftig schütteln konnte, war Saba sofort da und hat dann Dinge zerfetzt und wild geknurrt, sich manchmal an Baumwurzeln festgebissen. Und wenn sie irgendwie was zwischen die Zähne bekam, dann war Saba extrem erregt und hat sich das um die Ohren gehauen. Und ja, du kannst dir das sicherlich vorstellen, da ging echt die Post ab. Als Sibylle zu mir ins Training kam, hat sie mit Saba überhaupt nicht gespielt, weil sie Angst davor hatte, dass Saba die Dinge nicht wieder hergibt und dass sie damit das Jagdverhalten von Saba vergrößert und sie damit dazu anregt, die Dinge zu suchen, an denen sie ihr Jagdverhalten ausleben kann. Sie hatte also Angst, dass sie das Jagdverhalten größer machen kann. Und gleichzeitig hatte sie das wahnsinnige Problem, dass Saba sich dauernd Dinge gesucht hat. Also Saba ist extrem buddeln gegangen. Saba hat andauernd irgendwelche Stöcke sich geschnappt oder Tannenzapfen, hat die gepackt, zerbissen, hat die rumgeschleppt, hat zu Hause Schuhe oder andere Objekte geklaut, in Anführungsstrichen, und die rumgeschleppt. Und Sibylle hatte dauernd damit zu tun, Saba das Spielzeug, was sie sich selbst erfunden hat, wegzunehmen. Und wie kommt es zu diesem Problem? Saba hatte schlicht und ergreifend mehrere Gründe zu spielen. Der eine Grund ist, dass Jagdverhalten zu dem natürlichen Repertoire von Hunden gehört und sie es ausleben. Der eine mehr, der andere weniger. Bei bestimmten Hunden ist es dann noch so, dass sie über Jagdverhalten die Stressmomente, den Frust, Konflikte, all diese Sachen kompensieren. Und genau das war bei Saba noch zusätzlich der Fall. Sie war sehr jagdlich motiviert und sie hat alles über Packen, Schütteln und so richtig doll abgehen kompensiert. Und je höher ihr Erregungslevel war, desto eher hat sie in Dinge reingepackt. Und ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist, dass Hunde Konflikte miteinander oder mit Sozialpartnern gegebenenfalls auch über Spielen klären. Und auch das war bei Saba der Fall. Wenn Saba sehr aufgeregt war, weil sie in einem sozialen Konflikt hing, dann hat sie angefangen zu spielen. Sie hat geknurrt, sie hat gepackt, sie hat ein bisschen geschubst, gerempelt, gerangelt. Und das natürlich auch an Sibylle. Und so hat Saba das Verhalten ganz, ganz viel gezeigt und Sibylle hat sich nicht rangetraut. Und am Anfang, als wir uns kennenlernten, hat Sibylle, sobald Saba angefangen hat, mit ihr zu spielen oder in der Umwelt nach Dingen Ausschau zu halten, um Action zu machen, an die Leine genommen. Saba war gut leinenführig, hat die Leine ganz kurz genommen und hat Saba zur Raison aufgerufen. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie das macht. Und dann hat sie gesagt, naja, ich kann die ja nicht spielen lassen, weil das wird ja, je häufiger die das macht, desto mehr wird es ja. Und wenn ich jetzt einfach nur Nein sage oder wenn ich sie das ausleben lasse, dann ist mir das Risiko zu hoch, dass das sich immer weiter hochschaukelt und dass sie aus dem Spiel heraus dann auch jagen geht. Und dann habe ich sie gefragt, hey, und wie sieht's aus? Konntest du denn mal mit Saba irgendwie gemeinsam Dampf ablassen? Also spielt ihr zusammen? Habt ihr schöne Varianten, wie ihr miteinander spielt? Und dann wurde Sibylle so ein bisschen stiller und hat nach ein paar Minuten gesagt, ja, hatten wir mal, machen wir aber nicht mehr, weil ich damit ja das Jagdverhalten fördere und Saba kriegt Nigelhunug, die hört überhaupt nicht auf, die gibt dann die Dinge nicht mehr ab, alles macht sie kaputt, ich kriege die danach nicht mehr runter und sie ist mir 2 oder 3 Mal aus dem Spiel heraus dann quer übers Feld und irgendeinem Blatt oder Auto hinterhergeschossen, irgendwas, was sich am Horizont bewegt hat. Und da war für mich ganz klar, mit der kann man nicht spielen. Die wird viel zu extrem im Jagdverhalten. Ja, und wie Sibylle ging es nicht nur Sibylle, sondern vielen meiner Kundinnen. Und daraus entwickelte sich eine wirkliche Angst vor Erregung und der Versuch, das Ganze zu deckeln. Und das Problem an der Geschichte ist, dass das totaler Blödsinn ist. Denn wie so oft geht es nicht darum, ob man mit dem Hund spielt, sondern wie. Und ich persönlich bin im Übrigen immer ganz neidisch gewesen, wenn Leute Hunde hatten, mit denen man einfach so drauf losspielen konnte, weil ich immer Hunde an meiner Seite hatte, denen man erstmal beibringen durfte, dass Spielen eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Wenn ich jetzt von Spielen spreche, dann meine ich körperliche Spiele zwischen Mensch und Hund, also ein gemeinsames Rangeln, ein gemeinsames Rennen. Aber ich meine damit auch Spiele mit Objekten, die du mit deinem Hund machst. Also zum Beispiel den in was reinpacken lassen, ziehen, dem mal was werfen, dass der verfolgt, gemeinsame Hetzspiele machen, auch wirklich mal den etwas verfolgen lassen an einer Schnur, vielleicht ein schönes Zerrseil oder solche Sachen. Ich spreche damit nicht von einem Reizangeltraining und auch nicht von einem Futterbeuteltraining, denn hier kommt die erste wichtige Sache. Damit es ein echtes Spiel ist, muss es regelfrei sein. Und alles, was du an Dummy-Training oder Reizangeltraining machst, was Regeln enthält, wie der Hund muss erstmal warten, der muss abwarten, der muss sich zurücknehmen oder auch beim Futterbeutel, damit, wenn der Hund zum Beispiel eigentlich das Futter im Beutel will und nicht den Beutel auch ohne Futter super sexy fänd, dann muss er den ja erst abgeben, damit er ans Essen kommt. Und das alles sind für mich keine klassischen Spiele, über die wir heute sprechen. Über die können wir mal an anderer Stelle sprechen. Aber heute möchte ich mit dir wirklich über dieses ausgelassene, echte Miteinander Jagdersatzspiele machen. Wilde Fangspiele von Mensch und Hund gemeinsam mit und ohne Objekte. Und dich da ein bisschen mit in meine Perspektive nehmen. Und damit meine ich wirklich alle Arten von Spielzeugen, auch mit Quietschspielzeugen, auch mit Bällen, auch mit Seilen dran, mit allen Dingen, woran dein Hund sich nicht verletzen kann, beziehungsweise die Verletzungsgefahr minimiert ist. Ich bin in der Tat kein Stöckchenschmeißer, aber ich bin ein Spielzeugschmeißer und Spielzeugbeweger. Du hast eben schon die erste Regel zum Spiel von mir gehört. Die erste Regel ist nämlich in der Tat, es darf keine Regeln geben. Spielen ist regelfrei. Und es gibt eigentlich nur eine Regel, die noch on top kommt, die darüber steht, nämlich Spielen muss von beiden Seiten aus freiwillig sein. Das heißt, jeder muss den anderen zum Spielen animieren und einladen dürfen. Jeder muss diese Einladung annehmen und ablehnen dürfen. Und jeder muss das Spiel beenden dürfen. Diese Regel ist in der Praxis manchmal schwierig. Und diese Regel führt dazu, dass das Spiel häufig entgleitet. Und dann passieren diese Dinge, dass der Hund überhaupt nicht mehr aufhören kann oder dass der Hund aus dem Spiel heraus jagen geht oder dass der sich nur noch für das Spielzeug interessiert, wenn er weiß, dass es dabei ist und nicht mehr in die Umwelt abtauchen kann. Denn wir Menschen neigen dazu, das Spiel sehr abrupt zu beenden, wenn es uns nicht mehr gefällt. Wenn es zum Beispiel eine hohe Erregung beinhaltet, dann entpuppt sich im Training für mich ganz häufig, dass die Menschen doch Angst vor hoher Erregung haben, weil der Hund bei der Erregung dann zum Beispiel springt oder in die Ärmel schnappt oder sie schon mal umgerissen hat oder sie ihn an der Leine haben und sie Angst haben, dass er in die Leine knallt. Oder wir beenden das Spiel abrupt, weil ein anderer Hund oder etwas anderes auftaucht in unserem Umfeld und wir Sorge davor haben, dass wir das belästigen oder den belästigen. Oder wir beenden einfach das Spiel, weil wir keinen Bock mehr haben, aber der Hund ist noch voll on fire. Deswegen bietet es sich an, mit Hunden spielen richtig, richtig gut zu üben. Und dieses Üben sieht eigentlich immer gleich aus. Alle Handlungen, die du bei so einem Rangel, Objekt, wie auch immer, Spiel mit deinem Hund machst, kommen aus dem Funktionskreis des Beutefangverhaltens des Nahrungserwerbs. Wenn du mit deinem Hund spielst, sind sie immer diesem Funktionskreis zugeordnet, aber natürlich auch dem Thema des Sozialverhaltens. Wir bleiben jetzt im ersten Step mal bei dem Funktionskreis des Nahrungserwerbs, des Beutefangverhaltens, des Jagens. Dieser Funktionskreis des Jagens, der wird ja normalerweise, sinnvollerweise damit abgeschlossen, dass ein Hund isst. Wenn es echtes Jagen wäre und er würde am Ende nicht essen, dann wäre er leer ausgegangen und hätte ganz schön Energie verschleudert. Und dieses Essen am Ende des Jagens sorgt dafür, dass die Erregung beim Hund absinkt und der Hund wieder in ein Erregungslevel kommt, was eben nicht dem hocherregten Teilen des Jagens wie dem Hetzen, dem Packen und dem Schütteln entspricht. Und damit dieses Erregungsabsenken am Ende des Spielens auch gut stattfinden kann, bietet es sich total an, dass du mit deinem Hund übst, dass jedes Spiel in ein Start- und ein Enderitual eingebunden ist und es am Ende eben mit Futter abgeschlossen wird. Sodass am Ende des Spielens wieder die Erregung abgesenkt ist und dein Hund wie ein Nachspiel hatte. Dass du also wirklich dein Spiel so baust, dass ihr ein Vorspiel, ein Höhepunkt und ein Nachspiel habt, aus dem heraus der Hund dann zufrieden den Kreislauf geschlossen hat und dann geht es weiter. Erst dann endet das Spiel tatsächlich. Und dieser Kreislauf, der schützt dich davor, dass der Hund nach dem Spiel, wenn das Spiel zu Ende ist, frustriert, am Höhepunkt seiner Gefühle plötzlich stehen gelassen und ausgeladen dasteht und dann sich etwas anderes sucht, woran er diese Handlung zu Ende führen kann oder das, worin er gerade noch war, zu Ende machen kann und dann eben in die Umwelt geht und Dinge hetzt. Und du sorgst damit dafür, dass er nicht den Ball oder euer gemeinsames Spielen nur mit dieser extrem hohen Erregung verknüpft, sondern dass es für ihn ganz natürlich ist, dass das wie so eine Welle ist. Vorspiel, Höhepunkt, Nachspiel, wo die Erregung wieder absinkt. Alleine dieses Spiel mit der Erregung zu lernen und damit rumzuspielen, ist in der Tat ein riesig geiler Aspekt des Miteinanderspielens. Das zweite aber ist der Part der Kommunikation, also des Sozialverhaltens im Spiel. Denn wenn dein Hund und du miteinander spielen, dann hat das ganz, ganz viele Aspekte der Kommunikation. Spielen ist hochkommunikativ, denn diese Freiwilligkeit auf beiden Seiten muss ja in einer Tour abgefragt werden. Ey, wie geht's dir damit? Passt es noch für dich? Und das passiert über Körpersprache. Über Körpersprache, über ganz kleine Gesten und Mimiken, über Verhaltensweisen, wo der Hund einfach lernt, wann du wie drauf bist und du auch sofortiges Feedback von deinem Hund bekommst, ob das für ihn gerade noch schön ist und er deswegen noch freudig mitspielt oder ob es ihm gerade eingeschüchtert hat, nicht so viel Freude gemacht hat und er aus dem Spiel aussteigt. Und diese Kommunikationsaspekte sind extrem gut im Spiel, im Objektspiel miteinander zu üben. Du kannst sofortiges Feedback von deinem Hund auf deine Körpersprache bekommen. Du kannst so viel lernen, wie du ihn in der Erregung hoch oder niedriger kriegst, wie du ihn animieren kannst, was ihm tatsächlich Freude macht, wo du in der Mimik deines Hundes wirklich Freude erkennst. All diese Sachen. Und gerade dann, wenn du einen Hund hast, der sehr schnell vom Erregungslevel hochfährt, dann wirst du merken, dass deine Bewegungen, wenn sie zackiger von ihm weg sind, die Erregung hochschießen, aber in der Regel nicht so, dass er dir gegenüber unangenehm wird. Wenn deine Bewegungen ein bisschen weicher, runder, langsamer werden, du die Erregung bei ihm damit automatisch zum Beispiel auch wieder senken kannst. Und dieser Aspekt ist einfach saugut im Miteinanderspielen. Und gerade wenn dein Hund dabei gerne in Dinge reinpackt, bietet es sich an, Objekte mit ins Spiel einzubinden, damit er eben nicht in diesem ausgelassenen Spiel zu viel in deine Arme oder Hände oder sonst was reinpackt, sondern dieses bevorzugte Spielverhalten von ihm an Objekten zeigen kannst. Ich weiß, dass ganz viele Menschen die Angst haben, wenn der Hund in Objekte beißt, wenn der quietscht, dass der das mit einem Beutetier verwechselt und dass er dadurch denkt, er hat eine Beute und Erfolg mit der Beute und dass der das dann nicht unterscheiden kann, ob das Beute ist oder nicht und dass der uns nicht mehr von der Beute unterscheiden kann und so weiter. Lass dir gesagt werden, dass das Schwachsinn ist. Also erstens können unsere Hunde die Akustik von einem Quietschetier und einem echten Tier durchaus unterscheiden. Zweitens fehlt beim Reinbeißen in Objekte ganz viele Aspekte, die wir bei einem Beutetier haben. Es fehlt zum Beispiel auch da die Antwort vom Beutetier. Fehlen bestimmte andere Aspekte. Der Geruch, die Haptik ist eine andere, all diese Sachen. Du wirst auch nicht automatisch zu Beute und das Spielen an sich, und ich finde, das ist nochmal der mit wichtigste Aspekt, dieses Beutefangen und Sozialspiel, das ist ja ein Mix, der dann stattfindet, der hat eine andere biologische Komponente dahinter, neurobiologische Komponente, die dem Ganzen sehr ähnlich ist, mit denen du auch die Bedürfnisse des Hundes hinsichtlich von Jagen und sozialer Interaktion befriedigen kannst oder zumindest nahezu befriedigen kannst. du lässt ihn damit Verhalten ausleben, was zu seiner Natur gehört. Und wenn du hier schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du, dass das ein ganz wichtiger Aspekt im Wohlbefinden ist, in den Kriterien von Wohlbefinden des Hundes, dass natürliche Verhaltensweisen, also Bewegungen, ausgelebt werden dürfen. Dadurch, dass es aber nicht im Kontext des Beutetiers, sondern im Kontext mit dir und auch ohne dich mit den Objekten ist, kannst du das ausleben lassen ohne größeres Risiko, ohne dass er dadurch das Beutefangverhalten am Reh oder am Hasen verfeinert. Also das sind wirklich, wirklich zwei Paar Schuhe. Merkt ihr das? Im einen Fall hat das einen ganz anderen Kontext als im anderen. Und der Kontext im gemeinsamen Jagdersatzspielchen, das ist ganz viel Neugier und Erkundungsverhalten, das ist ganz viel Jagdverhalten dabei, was dann aber kombiniert eben mit Sozialverhalten ist. Da ist ganz viel Entdeckung bei und da kann der diese Dinge eben ausleben, ohne dass du der Umwelt schadest. Und für ihn ist es nicht identisch, es ist nur ähnlich. Aber genau dieses ähnlich, kannst du eben total genial nutzen, um seine Bedürfnisse da zu befriedigen, um ihm eine Erfolgsgeschichte mit den Ersatzhandlungen zu geben, sodass er gar nicht mehr so viel nach den anderen Dingen Ausschau hält und um in diesen dazugehörigen Erregungslagen auch belohnen zu können. Je mehr und je größer dein Spielrepertoire ist mit deinem Hund, desto größer wird auch dein Belohnungsrepertoire. Und es wird im jagdlichen Kontext und im Kontext, wenn dein Hund hoch erregt ist, dann wird das vermutlich nochmal ein richtig fetter Gamechanger in deinem Training sein. Also keine Scheu vorm Spielen. Lerne mit deinem Hund, wie du mit deinem Hund spielen kannst, wenn ihr das noch nicht gut miteinander könnt. Wenn du dir aus der heutigen Episode mitnimmst, dass Spielen freiwillig ist und dass du dafür zuständig bist, es am Ende ausklingen zu lassen, damit dein Hund wieder in ein Erregungslevel kommt, was zum Umfeld passt, dann ist das schon eine Menge wert. Und wenn dich das Thema Spielen mit deinem Hund vor allen Dingen mit Objekten interessiert, dann lade ich dich herzlich ein, dich zu meinem Vortrag Ballspielen, aber richtig am, ich glaube, 30.05. lade ich dich ein, daran teilzunehmen. Ich verlinke dir den hier unter dem Podcast, damit du dort dich anmelden kannst, wenn dich das Thema interessiert. Und da gucken wir noch ein bisschen genauer darauf, wie man Spielsequenzen gestalten kann, was da so die Go's und No-Go's sind, wie ein Anfang und ein Ende aussehen kann, wie du deinen Hund einladen kannst, damit er lieber mit dir spielt und dabei die Erregung nicht direkt durch die Decke schießt, beziehungsweise wie du die Erregung auch ohne das Spiel zu unterbrechen wieder reduzieren und dann wieder aufgreifen kannst. Falls du jetzt sagst, ist ja alles schön und gut, aber mein Hund spielt gar nicht mit mir. Spielen ist bei den meisten Hunden oder bei vielen Hunden davon abhängig, dass sie sich sicher, ungestresst und wohlfühlen. Und nur bei denen, die über Jagdverhalten und Spielen Stress kompensieren, auch in unter anderen Bedingungen möglich. Wenn dein Hund also gar nicht mit dir spielt und du dich danach sehnst, im Alltag mit deinem Hund spielen zu können, damit euer gemeinsames Leben freudiger wird und du eben ein größeres Belohnungsrepertoire und eine schönere gemeinsame Kommunikation aufbauen kannst, dann ist der Vortrag dennoch für dich geeignet. Du wirst an einigen Punkten vielleicht sagen, okay, das merke ich mir für später. Und an anderen Punkten wirst du gute Indizien dazu kriegen, wie du deinen Hund zum Spielen einladen kannst. Voraussetzung wäre an der Stelle, dass er schon mal leichte Ansätze zeigt, aber sich dann nicht weiter drauf einlässt. Ich verlinke dir den Vortrag hier drunter. Ich hoffe, diese Episode hilft dir weiter. Und zu Sibylle und Sava zurück. Sibylle und Saba haben ganz tolles Spielen geübt und haben miteinander Spielrituale aufgebaut. Sibylle hat sich nicht getraut, das Spielen sofort immer und überall zu zücken als Belohnung am Anfang, sodass wir das erstmal in eine Struktur gebracht haben, mit Ritualen verknüpft haben und Sibylle es erstmal geübt hat, sodass sie Sabas Erregung darin lenken konnte. Und mein Highlight bei den beiden war, dass Sibylle nach wenigen Wochen zu mir kam und meinte, Anne, ich habe jetzt endlich erkannt im Spiel, dass das ein riesiger Unterschied dazu ist, ob sie Aggressionsverhalten gegenüber anderen Menschen und Hunden zeigt. Das Knurren klingt zwar genauso bedrohlich, aber der Rest vom Körper ist dabei viel, viel, viel weicher und schöner anzusehen. Und weißt du was? Ich habe nicht nur das, sondern ich habe auch festgestellt, dass wenn sie jetzt Objekte sieht, die sich bewegen oder wo sie sonst hingesprungen wäre, um die in die reinzubeißen, dann kann ich ihr auch ein Spiel bei mir anbieten und meistens kann sie sich darauf einlassen und wir können uns dann spielerisch aus der Situation bewegen. Für mich war das ein ganz tolles Team, was ich begleiten durfte, mit vielen, vielen Highlight-Erfahrungen. Ich liebe das Thema einfach und wenn das auch eins deiner neuen Lieblingsthemen werden soll, dann komm gerne in den Vortrag. Ich sage auf bald!